Im letzten Augustwochenende, im letzten Jahr, da war das zweite Outdoor-Männerweekend der DSV. Einzelne von euch waren dabei, Holger war dabei, wo sitzt er? Da sitzt er genau, Silvia war dabei und vielleicht noch jemand anders, ich habe nicht alle gesehen, noch nicht alle begrüßt, einige waren mit dabei. Outdoor-Männer-Weekend, was heißt das? Wir sind draußen, über Nacht, von Freitagabend bis zum Sonntagmittag, übernachten draußen. Es ist kein Survival-Weekend, also es wird gekocht, es gibt ganz feine Küche, vegetarisch oder vegan, je nach Bedarf. Aber es passiert einiges. Und letztes Jahr beispielsweise hatten wir das Thema Abraham. Wir hatten da unter anderem am Sabbatnachmittag einen Altar gebaut. Und jeder der Männer hatte die Gelegenheit, das, was Gott ihm ganz besonders Herz legt und was ihn ganz besonders beschäftigt, auf einen Zettel zu schreiben und auf diesem Altar zu deponieren und verbrennen zu lassen. Wir hatten wunderschönes Wetter letztes Jahr, ein Jahr zuvor beim Essen Männerweekend. Übrigens, sie waren letztes Jahr im Titterton, oberhalb Reigotswil. Ein Jahr zuvor waren wir im Gantrischgebiet, da war das Wetter nicht so optimal, Mitte September. Es hat geschneit, es war kalt und trotzdem, auch da haben wir draußen übernachtet. Wer will, kann unter freiem Himmel übernachten. Man kann aber ein kleines Zelt mitnehmen und das lässt sich gut tragen. Am Freitag jeweils so eineinhalb Stunden vom Parkplatz bis zum Lagerplatz. Das mag man noch mitschleppen, als junger Mann, so wie ich bin. Jedenfalls waren wir etwa 50 Männer beim ersten Weekend und trotz des schlechten Wetters, das wir damals hatten, haben sich für das letzte Jahr fast 60 Männer angemeldet und viele wieder, die beim ersten Mal dabei waren. Wir sind nun am Planen für dieses Jahr. Das wird im zweitletzten Wochenende im August sein, Gegend irgendwo in der Schweiz. Das Thema ist Jonathan und David, die Freundschaft zwischen Jonathan und David. Beim ersten Weekend war das Thema von Josef. Wir möchten heute Morgen einige Streiflichter aus dem Leben von Josef betrachten. Josef, der Träumer. Erster Gedanke, Josef, der Träumer. Es geht eigentlich etwas um die Familienstruktur des Josef. Und ich möchte zwei Dinge vorausschicken. Zum einen bin ich mir völlig bewusst, dass jede und jede unter uns je nach Biografie ein ganz unterschiedliches Vaterbild hat. Das kann sehr verschieden sein, selbst in der eigenen Familie. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich spreche vom Josef, dem Träumer, so hat man natürlich verschiedene Vorstellungen von diesem Träumer. Jedenfalls wissen wir, Josef war der Lieblingssohn des Vaters von seiner Lieblingsfrau Rahel. Wie Josef etwa 9 Jahre alt wird, stirbt seine Mutter Rahel bei der Geburt seines Bruders Benjamin. Ein harter Schlag für Jakob und auch für Josef. Und das führt zu einer noch engeren Bindung zwischen Josef und Jakob. Und wir lesen in 1. Mose 37, Vers 3 von Vater Jakob. Er hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Das zieht nun zwangsläufig den Zorn seiner Brüder auf Josef, insbesondere als er dann noch mit seinen Träumen kommt. Die Brüder hassen Josef. Sie wollen ihn loswerden, am liebsten umbringen. Aber dann verkaufen sie ihn an eine Karawane von Sklavenhändlern. Kommen wir später noch darauf zu sprechen. Jakob steckt in einem Dilemma. Einerseits das Lieblingskind der Rahel, und andererseits die Sorgenkinder der anderen Frauen. Und wenn wir von Sorgenkindern sprechen, lest mal in der Bibel, was diese Söhne alles angestellt haben. Ist katastrophal, das ist wirklich furchtbar. Wahrscheinlich haben viele von uns sowas nicht gemacht, was die gemacht haben. Aber notabene, diese Söhne Jakobs sind die Stammväter des Volkes Gottes. Gott arbeitet mit den Menschen, die er hat. Und das ist für mich auch sehr tröstlich. Nun, Jakob steckt in einem Dilemma. eine Spannung zwischen Verwöhnen und Vernachlässigen. Und da stellt sich die Frage, wie schaffe ich es, meinen verschiedenartig gelagerten Kindern gleichwertig zu begegnen? Das sind die Pflegeleichten und das sind die Anspruchsvollen. Ist das vielleicht eine meiner Baustellen? Röne fragte einmal seinen Vater am Abend ganz unverhofft: Du Papa, wie viel verdienst du eigentlich in einer Stunde? Vater war ganz perplex, also was hat er noch nie gefragt. Ja, das geht dich eigentlich nichts an. Das musst du eigentlich nicht wissen. Das ist ja so. Über Geld spricht man nichts, Geld hat man einfach. Und es soll ja Ehefrauen geben, die wissen nicht mal, was ihr Mann verdient. Soll es geben. Aber Röne war hartnäckig. Nee, Papa, wie viel verdienst du etwa in einer Stunde? Ach, ja, etwa 50 Franken. Aha, kannst du mir bitte 20 Franken leihen? Aha, daher weht der Wind. Sondern ab ins Bett und verschwinde. Und Röne ging dann ins Zimmer, legte sich ins Bett. Und da dachte der Vater, aber ist doch komisch. Wieso fragt er mich das? Vielleicht war ich etwas zu hart. Er geht hin, klopft an die Türe, sagt: René, ich möchte noch mal mit dir reden. Warum fragst du mich? Nach 20 Franken. Sagt er: Weißt du, Papa? Da kramt er etwas hervor unter seinem Kopfkissen und sagt: Ich habe hier 30 Franken. Wenn du mir noch 20 Franken dazu gibst, dann habe ich 50 Franken und da kann ich mal eine Stunde von dir kaufen, dass wir zwei zusammen mal etwas unternehmen können. Nur du und ich allein. Dem Vater blieb gleich die Spucke weg, wie mir jetzt auch. Er hat einen Moment gebraucht, geht zu seinem Buben hin, nimmt ihn in die Arme, sagt: René, es tut mir leid. Du hast recht. Ich habe viel zu wenig Zeit für dich. Und ich verspreche dir, wir werden nicht nur eine Stunde, sondern einen ganzen Tag zusammen etwas unternehmen, nur du und ich allein. Und du musst mir ganz sicher nichts bezahlen dafür. Ich verspreche dir das. Und umarmt seinen Buben nochmal, gibt ihm einen Nachkuss und geht hinaus. Ich denke, Röne hat schon lange nicht mehr so gut geschlafen wie diese Nacht. Die Balance zwischen Verwöhnen und Vernachlässigen. Ich gehe davon aus, dass Josef aus seiner Kindheits- und Jugenderfahrung gelernt hat und die Erziehung seiner Söhne Manasse und Ephraim zusammen mit seiner Frau Asenat dementsprechend auch gestaltet hat. Josef vom Träumer zum verantwortungsvollen Vater, der sich Zeit nimmt für seine Söhne, für seine Kinder. Das zweite Streiflicht habe ich überschrieben mit dem Titel Verkauft, ein Charakter für die Ewigkeit. Josef wird mit einem Schlag vom verwöhnten Lieblingssohn zum verkauften rechtlosen Sklaven. Gott führt seinen Weg zu Potiphar, des Pharaos Kämmerer, Obersten der Leibwache. Lesen wir 1. Mose 37, Vers 36. Dabei möchte ich ein wesentliches Faktum nicht außer Acht lassen. Josef wurde zwar von seinem Vater verwöhnt, aber nicht nur. Er wurde auch von seinem Vater unterwiesen. Ellen White schreibt über Josef und seine Entwicklung: Rührig und fröhlich bewies der Junge auch schon früh sittlichen Ernst und Festigkeit. Er lauschte den Unterweisungen seines Vaters und gab sich Mühe, Gott zu gehorchen. Was später in Ägypten an ihm so angenehm auffiel, waren seine Freundlichkeit, seine Pflichttreue und seine Wahrhaftigkeit. Auch Potiphar erkennt bald, was er an Josef hat und übergibt ihm alle Verantwortung in Haus und Feld. Aber er ist immer noch Sklave, jedoch in großer Stellung. Und da lesen wir 1. Mose 39, Vers 6. Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Er war etwa 17, als er verkauft wurde. Und nun sind etwa 10 Jahre vergangen, also er ist mittlerweile etwa 27 Jahre alt, also im besten Mannesalter. Und das sieht auch die Frau des Potiphar. Und sie lädt ihn mehrfach ein zu einem Schäferstündchen. Als Sklave hat er eigentlich keine Chance, Nein zu sagen. Als Sklave hat man zu gehorchen. Und zudem war sie wahrscheinlich noch eine schöne Frau. Im 1. Mose 39, Vers 9 lesen wir, was Josef dazu geantwortet hat. Er weigert sich konsequent und sagt, nein, wie sollte ich denn ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Für ihn ist eines klar, Finger weg davon, das ist seine Frau und nicht meine Frau, egal was jetzt passiert. Jesus hat es in der Bergpredigt folgendermaßen formuliert. Er sagt in Matthäus 5, Vers 28, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Frage, verbietet uns Jesus, eine schöne Frau anzusehen? Nein, das hat er nicht gesagt. Jesus selber war sicher ein schöner, ein attraktiver Mann. Und die Frauen sahen ihn gerne. Und Jesus sah auch die Frauen gerne. Er hatte sie auch geschaffen, so schön wie sie sind. Und zudem hatten Frauen zu seiner Zeit keine Rechte. Er hatte sie anders behandelt. Mit Wertschätzung, mit Achtung. Jesus hat die Frauen geliebt. Aber er hat keine begehrt. Und da, meine Männer, das ist der entscheidende Punkt. Das ist der Unterschied. Das ist der göttliche Charakter. Ein christlicher Autor hat mal zu diesem Thema geschrieben und dann sagt er, Männer denken genital. Das ist nicht anders als bei einem Geistbuch. Das ist dasselbe. Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind, mit unserem natürlichen Wesen als Mann. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Gott hat uns nicht nur einen Trieb gegeben, sondern auch einen Verstand und ein Gewissen. Und beides wird gefördert und geformt durch den Heiligen Geist, sofern ich es zulasse. Und das, meine Lieben, das unterscheidet uns vom Tier. Und so war es bei Josef. Er entwickelte bereits in jungen Jahren einen göttlichen Charakter. Einen Charakter für die Ewigkeit. Wobei, das möchte ich klar betonen, das nicht nur ein Faktum für Männer ist, sondern auch für Frauen, wie wir ja am Beispiel von der Frau des Potiphar gesehen haben, welche hinter Josef her war und unbedingt mit ihm ins Bett wollte. Und wie wir nun auch an einem weiteren Beispiel aus neuerer Zeit sehen werden. Ich denke, mindestens die Älteren unter uns, die kennen noch Emilio Knechtle. Emilio Knechtle war ein Appenzeller, Schweizer, der nach Amerika ausgewandert ist, als Geschäftsmann, hat große Pläne. Er wurde dort Adventist und wurde dann auch, nebst seiner Arbeit als Geschäftsmann, zum Evangelist. Hat auch hin und wieder hier bei uns auch an der Konferenz gesprochen. Emilio Knechtle war kein typischer Appenzeller, so klein, gebückt, mit einer krummen Pfeife, ein klein vor dem Haus. Er war ein großer, stattlicher, attraktiver Mann. Einmal war er unterwegs auf Geschäftsreise in einem Flugzeug. Neben ihm sitzt eine Frau, so in seinem ähnlichen Alter wie er. Und wie er eben ist, er beginnt immer wieder über Gott zu sprechen und über die Bibel. Das war seine Passion. Da merkt er, diese Frau neben ihm ist auch Christin. Ist auch eine bekehrte Mensch. Eine, die Gott, zu Gott geht. Und sie sprechen einiges miteinander während dem Flug und wie dann das Flugzeug zur Landung ansetzt, da macht ihm diese Frau neben ihm ein eindeutiges Angebot. So unter der Prämisse Pflege christlicher Nächstenliebe. Knechtle nimmt ganz klar den Standpunkt von Josef ein und sagt, nein, wie sollte ich ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Mit mir nicht. Und aufgrund all seiner Erfahrungen prägte er einmal einen markanten Satz. Habe ich nie mehr vergessen. Werde ich wahrscheinlich auch nie mehr vergessen. Ein Satz aus 5 Worten. Der heißt, nimm nie den zweiten Blick. Nimm nie den zweiten Blick. Der erste Blick, der ist ungewollt. Das ist unbewusst. Das ist Versuchung. Der zweite Blick, der ist bewusst. Der ist gewollt. Das ist Sünde. Geht es nur um Bilder, um Filme, um Literatur, erotischer, pornografischer Natur. Die Versuchungen sind mannigfaltig auf dieser Erde. Und da müssen wir einander nichts vormachen. Du mir nicht und ich dir nicht. Wissen wir alle. Beachten wir Gottes Leitplanken, so wie Josef. Nimm nie den zweiten Blick. Und wenn du mal in Versuchung gerätst, von Begierde verzehrt zu werden, schreibt ja auch der Apostel im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Und übrigens, das 10. der 10 Gebote, die Gott vor etwa 3.500 Jahren mit seinem eigenen Finger geschrieben hat, da steht auch, du sollst nicht gelüsten deines nächsten Haus, Weib und was ich auch alles. Also noch einmal, wenn du in Versuchung gerätst, vor Begierde verzehrt zu werden, dann geh zu Jesus und bitte ihn, standhaft zu bleiben. Bitte ihn darum, dir in jeder Hinsicht zu helfen, einen göttlichen Charakter zu entwickeln. Gewaschen im Blut des Lammes, ein Charakter für die Ewigkeit. So wie Josef. Der Titel unserer Predigt heißt Josef, damals und heute. Und ich denke, wir sind ja alle so kleine Josef und Josephine. Das dritte Streiflicht ist überschrieben, Josefs Treue trotz Tiefschlag und Zweifel. Auch er hatte seine Baustellen, auch er trug sein Kreuz. Josef hat ein äußerst bewegtes Leben. Vom verwöhnten Lieblingssohn zum verkauften rechtlosen Sklaven. Vom hochgeschätzten Verwalter im Hause Potiphars zum unschuldigen Gefangenen durch den Betrug einer Frau sitzt er im Gefängnis. Und übrigens, das waren keine Kleinigkeit, im Psalm 105, Vers 18 lesen wir, sie zwangen seine Füße in Fesseln und sein Leib musste in Eisen liegen. Jedenfalls zu Beginn. Aber dann merkt dieser Gefängniswärter auch wieder den Charakter des Josef. Und er steigt wieder auf und wird zum Vizeaufseher im Gefängnis. Da kommt wieder sein göttlicher Charakter zum Vorschein. Da kommt der Frust mit dem Mundschenk, der ihm verspricht, bei Pharao ein Wort einzulegen und ihn einfach vergisst. Dann gehen wieder 2 Jahre. Und dann mit 30 Jahren wird er Statthalter des Pharao in Ägypten. 1. Mose 41, Vers 40 sagt der Pharao zu Josef, Josef, du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und Vers 44, ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand eine Hand oder einen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Wow. Was für eine Entwicklung. Vom rechtlosen Sklaven zum Regenten über ganz Ägypten. Ein bewegtes Leben. Und ich denke, kaum jemand von uns hat so ein bewegtes Leben hinter sich wie unser Josef. Auch wir haben unsere Höhen und Tiefen. Auch wir haben unsere Baustellen, unser Kreuz zu tragen. Und auch wir sind nicht unschuldig. Auch wir sind nicht unschuldig. Es gibt nur einen, der sein Kreuz unschuldig getragen hat. Und es gibt nur einen, der unschuldig am Kreuz hing. Jesus Christus. Aber sein Kreuz steht nicht allein auf Golgatha. Links und rechts stehen noch zwei Kreuze. Und an diesen hängen zwei Männer mit ihrer Schuld, so wie wir. Der eine verspottet ihn, sagt, bist du nicht der Christus, so hilf dir selbst und uns. Der andere tadelt ihn, uns trifft die Strafe mit Recht, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann wendet er sich an dem in der Mitte und sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus verspricht ihm auf der Stelle, ich sage dir jetzt und heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Beide haben ihre Baustellen. Beide hängen am Kreuz. Beide sind schuldig. Aber nur einer sieht in dem, der in der Mitte hängt, den Unschuldigen, den Messias. Ich bin schuldig. Das steht außer Frage. Aber die Frage stellt sich, an welchem Kreuz hänge ich? Links oder rechts von Jesus? Ich kann mich ärgern. Ich kann verzweifeln über meine Frau, über meinen Mann, über meine Kinder, über meine Verwandten, über meinen Arbeitgeber, über meine Mitarbeiter, über meine Nachbarn, über meine Geschwister hier in der Gemeinde, über mich ganz persönlich, meine Situation und letzten Endes über Gott, der das alles ja zulässt. Letzten Endes ihre Schuld an allem. Oder ich kann sagen, Herr, ich weiß, ich bin schuldig. Ich hänge zu Recht am Kreuz. Aber ich darf all meinen Frust und all meine Schuld an dein Kreuz hängen, weil du mir vergibst und mir Frieden schenkst. Und so wird der zu Rechten Jesu ein Botschafter von seiner Herrlichkeit. Warum? Er ist immer noch ein Verbrecher. Es ist nicht seine Begabung, die ihn zum Botschafter macht. Aber es ist eine Begegnung mit dem, der ihn vergibt und Frieden schenkt. Und das wünscht Jesus, dass du ihm mit all deiner Schuld, mit all deinen Baustellen, mit all deiner Lust, mit all deiner Last, mit allem, was dich von ihm trennt, zu ihm kommst und alles an sein Kreuz hängst, weil du so bei ihm abladen kannst und vergeben bekommst. Das macht dich frei und das macht dich fähig, ein Botschafter Jesu zu sein. Nicht wegen deiner Begabung, sondern wegen deiner täglichen Begegnung mit dem, der dich frei macht. Wir alle, wir sind trotz und mit unseren Baustellen, trotz und mit unserem Kreuz, das wir zu tragen haben, Botschafter an Christi Stadt, so wie Josef zu seiner Zeit. Das letzte Streiflicht, das wir betrachten möchten, ist überschrieben Josef, der Vergebende. Josef hat ein äußerst bewegtes Leben, haben wir gesehen. Aber Josef verliert auch im Sumpf Gott nie aus den Augen. Es gelingt ihm immer wieder, Gottes Hand zu entdecken. Nicht immer sofort, aber mit der Zeit. Er bleibt dran. Er gibt nie auf. Er ist bereit, mit Gottes Hilfe manche Bitterkeit zu überwinden. Und das führt ihn statt zu einer gescheiterten Existenz zu einem erfüllten Leben. Er ist Herr über ganz Ägypten. Nach den 7 fetten Jahren beginnen die 7 mageren Jahre. Das Volk leidet Hunger und schreit zum Pharao. Und der Pharao, der schickt sie zu Josef. Geht zu Josef. 1. Mose 41, Vers 55 und Vers 57 lesen wir, und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war groß in allen Landen. Und die Hungrigen kommen in Scharen, von überall her kommen sie zu ihm. Und plötzlich stehen seine Brüder vor ihm. Seine Brüder, sie kennen ihn nicht. Diesen großen Herrn in Ägypten. Und sie fallen vor ihm nieder, auf ihre Knie. so wie er es ihn etwa 20 Jahre vorher in seinem Traum geschildert hat. Sie verbeugen sich vor ihm. Sie verneigen sich vor ihm. Und deswegen, wegen diesen Träumen, hatten sie auch gehasst. Wollten sie ihn eigentlich auch umbringen. Und jetzt, meine Lieben, jetzt kommt Josefs Gelegenheit. Das ist nun seine Chance. Sie sind ihm völlig ausgeliefert in seine Hand. Jetzt kann er Rache nehmen. Aber sein göttlicher Charakter sind nicht auf Rache. Er verschont sie zwar nicht, ihre Einstellung zu testen und dann zu erfahren, ob sie sich tatsächlich gewandelt haben. Er testet sie sehr hart. Aber dann gibt er sich seinen Brüdern zu erkennen. Ich bin Josef, euer Bruder. Ich denke, wir können uns vorstellen, der Schock sitzt tief. Sehr tief. Du bist Josef, den wir verkauft haben, den wir umbringen wollten. Und sie befürchten nun das Schlimmste. Er hat uns jetzt in seiner Hand. Wir sind ihm total ausgeliefert. Kann mit uns machen, was er will. Und die Brüder bekennen ihre Schuld und sagen klipp und klar, wir sind deine Sklaven. Sie brauchen nicht Begriffe wie, ja, nur es war halt damals einfach jugendlicher Leichtsinn. Oder es war ein Irrtum, dem wir da verfallen sind. Oder wir haben das Ganze nicht so klar überlegt. Oder es ist halt einfach passiert. Nein, sie bekennen klipp und klar ihre Schuld. Wir haben ein Verbrechen an dir begangen. Es war eine abgrundtiefe Verfehlung. Wir haben Böses an dir getan. Sie stehen zu ihrer Schuld, ohne Wenn und Aber. Josefs Brüder hätten ein besseres Leben gehabt, wenn sie ihre Untaten früher gestanden hätten. Sie waren Täter und Opfer zugleich. Täter an Josef, ihrem Bruder, und Opfer ihrer eigenen grausamen Tat. Sie mussten über viele Jahre hinweg ihrem Vater Jakob in abgrundtiefem schlechtem Gewissen begegnen. Hätten sie nicht müssen. Und Josef? Wie reagiert Josef? 1. Mose 45, Vers 5 lesen wir, wie er sagt, und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Und in Vers 8, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Josef tröstet seine Brüder. Josef tröstet seine Brüder, also das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Josef tröstet seine Brüder. Das heißt, ihr habt es böse geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet und er tröstete sie und redete ihnen zu Herzen. Meine Lieben, die Platte kann neu beschrieben werden. Wir können wieder neu beginnen zusammen. Gott vergibt und wir dürfen auch vergeben. Anderen und uns. Und wir dürfen wieder neu beginnen. Nachweislich wissen wir, die menschliche Hirnrinde entwickelt sich immer. Auch im Alter. Auch in meinem Alter und auch noch älter ist, gerade Margarita. Gott hilft uns, bedingungslos zu lieben, so wie Josef. Und vielleicht wünscht sich Gott, dass du heute beginnst, zerbrochene Beziehungen zu reparieren, damit Gott sie wieder heilen kann. Wenn wir erkennen, ich habe meine Prioritäten falsch gesetzt, ich möchte meine Kinder, meinen Partner, meinen Kollegen, meine Schwester, meinen Bruder anders begegnen, dann löst das etwas aus. Nicht über Nacht, aber mit der Zeit. Weil Gott liebt, bevor wir perfekt sind, dürfen wir den Mut haben, Fehler zu machen und wieder aufzustehen und neu zu beginnen. Friede wurde möglich im Hause Jakobs. Warum? Weil die Wahrheit gesagt wurde. Weil Vergebung ausgesprochen wurde. Weil das Opfer nicht nachtragend war. Und weil Gottes Wirken zugelassen wurde. Josef, damals und heute. Lasst heute Gott an deinem Herzen wirken, so wie Josef damals. Die Verheißung gilt auch dir und mir. Du wirst heute gesegnet werden und du wirst ein Segen sein, so wie Josef damals. Amen.